Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFPE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Die Eltern sind in der Zeit, das weise ich in meinen Büchern auch nach, in einer Lebenskrise. Fängt an, die hat auch ein Ende. Was das aber mit sich bringt, ist natürlich, dass sie sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Das ist eine existenzielle Krise und das heißt, sie sind weniger verfügbar für die Kinder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Titel Verlust und Trennung begleiten. Verluste und Trennung sind in vielen Familien keine Seltenheit. Jede zweite Familie erlebt inzwischen mindestens einmal eine Form der Trennung. Nicht selten birgt diese krisenhafte Situation eine enorme Herausforderung für Familien und auch für pädagogische Fachkräfte, die diese begleiten. In dieser Podcast-Folge möchten wir uns ansehen, welche besonderen Herausforderungen diese Trennungserfahrung mit sich bringen und wie Kinder bestmöglich in dieser Zeit gestärkt werden können. Zudem sprechen wir auch darüber, wie die Kommunikation mit den Kindern und Familien am besten gelingt. Und über dieses Thema zu sprechen, haben wir Ute Steffens zu einem Gespräch eingeladen. Ute Steffens ist Erziehungswissenschaftlerin und Autorin. Sie hat viele Jahre selbst mit Menschen in Trennungssituationen gearbeitet, Fachkräfte weiter- und ausgebildet und schreibt in ihrem Blog Trennungskinder.blog über dieses Thema. Herzlich willkommen, Ute.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Katrin. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, nun habe ich eingangs gesagt, und so heißt ja auch der Titel, Trennung sind eine Form der Verlusterfahrung. Ist dem so?
Nein.
Nein.
Da würde ich gleich mal ganz deutlich unterscheiden. Verlieren oder der Verlust ist doch eher angesiedelt bei der Erfahrung von Trauer und Tod eines Geliebten, eines nahestehenden Menschen. Wenn sich Eltern trennen, dann sind sie ja nicht für das Kind verloren. Die Trennung und die räumliche Trennung ist der oder markiert den Beginn einer neuen und wenn es gut läuft, guten, tragfähigen, vertrauenswürdigen, ganz besonderen Eltern-Kind-Beziehung. Zu beiden Eltern übrigens. Und wichtig ist da dann auch eine realistische Beziehung zu beiden Eltern aufzubauen und zu pflegen. Das ist was anderes. Also ich unterscheide deutlich zwischen, um auf deine Frage zurückzukommen, zwischen Verlust und Trennung. Maßgeblich ist nach der Trennung die Beziehung zu den Kindern. Weil die Eltern beide zusammen machen ja die Identität des Kindes aus. Und sie lieben beide auf ganz unterschiedliche Weise und beide haben auch ganz unterschiedliche Qualitäten, die sie in die Beziehung zu dem Kind einbringen. Und beide sind auf ihre Weise ganz unterschiedlich, eben als Mama und als Papa, identitätsstiftend. Und das geht weiter und es kann gelingen und es kann sogar ein enormer persönlicher Entwicklungsfortschritt sein für die beteiligten Erwachsenen. Es kann auch ein riesiger Fortschritt sein für die kindliche Entwicklung. Es wird ja oft so umgangssprachlich, im Bereich der Floskeln hätte ich das angesiedelt oder im Bereich der Phrasen, wird dann gesagt, ach, die armen Kinder, die sind doch immer die Leidtragenden. Das ist ein Klischee. Eine Trennung ist, das weiß man heute und das wissen auch zunehmend betroffene Eltern, das ist einfach ein Stück, klar, es ist ein zeitlich befristeter, also ein temporärer Ausnahmezustand. Es gibt aber einen Anfang und es gibt ein Ende. Und da spielt die Kita, wie wir noch sehen werden, eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle.
Ich spüre gerade richtig so ein inneres Aufatmen in mir, wenn du so klar sagst, also weg davon hin zu, wie gestalten wir die Beziehung und wie gehen wir mit diesen Trennungserfahrungen um? Und ich denke jetzt auch in den nächsten Minuten, lass uns gerne erstmal über Trennung sprechen und diese Klarheit besser herauszuarbeiten, wann handelt es sich um Verlusterfahrung und wann um die Trennung. Wie können wir Kinder in diesen Trennungszeiten besser verstehen?
Ja, ich habe ja das große Glück, dass ich auch einige Jahre Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet habe und dementsprechend unheimlich viel in allen möglichen Betreuungseinrichtungen, Kitas, Krippen unterwegs war, viele, viele Gespräche mit pädagogischen Fachkräften führen konnte, so, und durchaus weiß, wie sich Kita-Alltag, nenne ich das jetzt mal vereinfacht, anfühlt. Und ich glaube, unsere Herangehensweise als pädagogische Fachkraft braucht einfach mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein. Wir müssen uns das so vorstellen, dass durch ein äußeres Ereignis die Eltern trennen sich. Die Eltern sind in der Zeit, das weise ich in meinen Büchern auch nach, in einer Lebenskrise. Das möchte ich jetzt hier nicht, das kann man nachlesen, das ist auch so spannend nicht, das ist theoretisch. Wie gesagt, die fängt an, die hat auch ein Ende. Was das aber mit sich bringt, ist natürlich, dass sie sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Das ist eine existenzielle Krise und das heißt, sie sind weniger verfügbar für die Kinder. Und sie haben oft zu wenig Informationen darüber, was sie mit ihren Kindern alles besprechen können und was nicht. Jetzt hole ich ein bisschen aus, wenn das okay ist. Also die meisten Eltern kommen zu mir und fragen, wie sollen wir das denn den Kindern sagen? Weil bisher bemühen wir uns ja sehr, das von den Kindern fernzuhalten.
Und du sagst wahrscheinlich, die wissen das doch eh schon, oder? Also wahrscheinlich
Genau, dann
kriegen sie
sage
es
ich,
doch
die
eh schon
wissen.
mit, oder?
Ja, natürlich. Kinder haben ganz feine Antennen. Die Bezugspersonen, die Eltern, sind die wichtigsten Menschen und Modelle in ihrem Leben. Und alles, was ihnen nicht erklärt wird, erklären sie sich. Und das ist das Fatale an einer Elterntrennung. Erklären sie sich mit ihren entwicklungsbedingten Bordmitteln. Das heißt also, da kommen wir aber vielleicht später zu. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Kommunikation ist ganz zentral. Aber ich kehre jetzt noch mal zurück zu den Fachkräften. Und da hilft ganz viel Selbstvertrauen. Also wir müssen uns als Fachkräfte, pädagogische Fachkräfte, einfach mal klar machen, was wir Kindern bieten. Das sind Kinder, die sind zeitweise verunsichert, weil es eine Riesenveränderung gibt, an der sie sich, wenn es zum Beispiel richtig kacke läuft, wenn ich das jetzt mal so drastisch sagen darf, womöglich auch noch schuldig fühlen, ja, wo sie Mama und Papa anders erleben, wo sie sie auch nicht mehr so emotional zugänglich erleben, weil die viel mit sich selbst beschäftigt sind. Und dann kommen sie aus dieser häuslichen Verunsicherung, die nicht, weil die Eltern jetzt etwa Krise heißt, nicht, die Eltern haben nicht mehr alle Latten am Zaun, sondern die sind einfach gebeutelt und haben gerade mal viel mit sich selbst zu tun. Das kommt mal vor, auch in anderen Situationen. So, und die ist, wie gesagt, vorübergehend. Das kann man nicht oft genug sagen. Und jetzt kommen also diese Kinder in die Kita. Und was ist da? Sie erwartet, ich nenne das für mich unheimlich gerne, das ist eigentlich ein Begriff aus der Therapie, einen sicheren Ort. Sie kommen aus einem Ort der Familie, aus ihrem Zuhause, wo momentan alles so ein bisschen anders ist und auch ganz stark verunsichert und auch überfordernd ist, kommen sie an einen Ort, wo alles ist, wie es immer war. Mit einem Tagesrhythmus, mit meiner lieblingspädagogischen Fachkraft, mit meinen Kumpels, mit meinen Freundinnen, mit denen ich gerade irgendwelche Konflikte am Laufen habe. Ich weiß, mittwochs ist Turnen. Ich weiß, am Dienstag kommt die Englischlehrerin und singt immer so schöne englische Lieder mit uns. Ich habe einen Jahresrhythmus. Es gibt Themen, die in den Kitas bearbeitet werden im Jahresrhythmus. Es gibt Projekte, da bin ich doch erstmal, da bin ich sozusagen, also es ist, das kommt aus unserer Entwicklung. Wenn wir ganz klein sind, wenn wir auf die Welt kommen, hilflos, ohnmächtig, abhängig, dann hilft uns bei unserer Entwicklung, bei unserer Menschwerdung, Selbstwerdung, Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit.
Und daher natürlich die Sorge der Eltern. Also das glaube ich, wenn sie dann zu den Fachkräften kommen und Sorge haben, wie übermittle ich es denn, weil das nehmen sie den Kindern ja im häuslichen Umfeld mit dieser Bekanntgabe von, wir beide gehen getrennte Wege. Also es ist wahrscheinlich die große Sorge von Familien, oh Gott, was machen wir? Wir haben es ausgesprochen und jetzt tritt Veränderung ein.
Ja, und da ist einfach, da sage ich immer, das ist kein Hexenwerk, weil es klingt vielleicht jetzt, ich bin 65 und ich habe schon zu Studienzeiten mich mit den Bedingungen einer gesunden kindlichen Entwicklung befasst. Darüber habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, ich habe eine therapeutische Ausbildung gemacht, ich habe mit Eltern in Trennungssituationen erziehungsberatend gearbeitet und da sage ich immer, Es sind immer noch, ja, immer noch unheimlich viele Mythen, eben wie der, den ich eben sagte, ach, die armen Kinder unterwegs, die halten sich hartnäckig, während das, was Kinder brauchen, also einfach die Information darüber, was brauchen Kinder in dieser Zeit, damit das eben nicht schlimm für sie ist, damit sie da gesund durchkommen. Das ist alles kein Hexenwerk. Das sind ein paar Informationen, die setzen allerdings voraus, und das ist die einzige Schwierigkeit an der Situation, dass Eltern ihren Umgang, ihr Verhalten ihren Kindern gegenüber reflektieren und dass sie Informationen bekommen über entwicklungspsychologische Gesetzmäßigkeiten.
Okay, jetzt bin ich neugierig. Jetzt möchte ich es gern wissen. Du sagst, es ist alles gar nicht so kompliziert und es geht genau jetzt in die Richtung, Fachkräfte zu bestärken, zu denen unter Umständen Elternteile einzeln kommen und sagen, wie können wir die Zeit bewerkstelligen? Wie können wir das schaffen, dass, so wie du auch sagst, das Ganze einen Anfang hat, aber auch ein Ende und das Kind und auch die Familie gestärkt daraus hervorgeht. Und du sagst ja auch, ne, das ist Ressourcen, die unter Umständen für einen Zeitraum wirklich erstmal ganz schön geschmälert sind. Also eben von Wohnortwechsel, gegebenenfalls auch das Einkommen, was sich verändert. Also da sind ja schon auch Belastungen mit verbunden.
Jetzt aber zurück. Auf mein Buch, aber nicht auf unser Gespräch, ne? Mhm.
Du hast vorhin ja auch gesagt, dass die gebeutelt sind, dass manchmal die Menschen dadurch auch ganz schön gebeutelt werden. Mhm. Ja, und dann sind halt einfach auch fehlende Ressourcen da, die im Übergang einfach eine große Rolle spielen. Wenn wir jetzt aber auf die Kinder gucken, was begleitet Kinder in Trennungssituationen? Welche Symptome sind dadurch manchmal ja sichtbar? Wann sollten Fachkräfte wachsam sein?
Dahinter steht aus meiner Sicht ein völlig falscher Appell an pädagogische Fachkräfte. Erstmal ist es so, ich sage das nochmal, wenn mir das so wichtig ist, wir können uns wirklich stark machen und gerade machen und uns erstmal bewusst machen, was bieten wir eigentlich so verunsicherten Kindern? Wir bieten ihnen einen Hort der Sicherheit, der Zuverlässigkeit, des Gleichmaßes, der Verlässlichkeit. Und Eltern, es ist eine riesige Chance, gerade dieses Thema Trennungseltern für die vielbeschworene Kooperation, Erziehungspartnerschaft. Das bedeutet aber nicht, dass pädagogische Fachkräfte neben all den Dingen, die sie sowieso schon um die Hacken haben. Also ich glaube, es gibt, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so Schmalspur bin, weil das mein Bereich ist, mein beruflicher, oder ob es tatsächlich so ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt doch keinen Beruf, der mehr überfrachtet ist mit Erwartungen, was Kita, was eine pädagogische Fachkraft alles leisten soll, am besten noch bilingual mit den Kindern sich unterhalten und für jedes therapeutische Problem eine Antwort haben. Und da möchte ich jetzt nicht aus der Ecke, die Eltern trennen sich, noch eins draufsetzen, weil das wäre auch die völlig verkehrte Botschaft. Also was ich immer sage, was auch in vielen Kitas so schon praktiziert wird, ist, stellt doch mal, um euch damit auseinanderzusetzen, was weiß ich, ladet eine Referentin ein, ich stehe übrigens jederzeit zur Verfügung, ne? Also das mal so nebenbei, setzt euch mit dem Thema auseinander und baut so in der Bibliothek oder im Flur, im Foyer, oft haben ja so Einrichtungen auch so einen großen Flur, wenn man reinkommt, mit einer Vitrine oder so, baut eine von mir sogenannte Infothek auf. Also das heißt, Bücher zu dem Thema auslegen, Zeitungsartikel zu dem Thema auslegen. Ganz wichtig ist, Einrichtungen, Flyer auszulegen. Wo kann ich mich hinwenden in meiner Stadt, in meiner Region, wenn unsere Familie gerade mit Trennung ein Thema hat und wissen möchte, wie sollen wir Eltern damit umgehen? Also dass die Eltern sich dort Rat suchen. Die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist ja eher das, was sie ohnehin machen. Also unser Instrument par excellence ist ja die Beobachtung, die geschulte professionelle Beobachtung, die Dokumentation des Entwicklungsstandes. Und da können wir natürlich, wenn wir das wissen, drauf gucken und feststellen, wenn wir zum Beispiel eine starke Verhaltensänderung bei einzelnen Kindern feststellen und sagen, der Hintergrund ist eine Elterntrennung, dann erlaubt das natürlich gewisse Hypothesen. Oder wir können im Zuge der Erziehungspartnerschaft Eltern auch einladen und viel Verständnis signalisieren dafür. uns auch anbieten als Partner in dem Sinne, dass wir sagen, nicht als Therapeuten, sondern als Partner und Partnerinnen in dem Sinne, dass wir sagen, machen Sie sich keine Sorgen, sonst, dass Sie Ihren Kopf im Moment woanders haben, das verstehen wir. Vielleicht haben Sie einfach doppeltes Turnzeug und deponieren ja was, dann macht das überhaupt nichts aus, wenn Sie es vergessen, dann müssen Sie sich um solche Sachen oder um Wechselklamotten im Moment gar nicht kümmern und Sie haben vielleicht eine Baustelle weniger. Gucken, vielleicht besteht die Aufgabe oder eine Möglichkeit für die Kita darin, die in der Gruppe eine Umfrage zu starten. Dürfen wir dir Daten weitergeben? Können wir eine Telefonkette bilden, dass wir vielleicht Fahrgemeinschaften den Eltern ermöglichen? Also da geht es um unheimlich viel Kleinkram, Kleinigkeiten, die das Leben von in Trennung lebenden Familien erleichtern. Also da besser ausweichen auf eine Infothek, sowas zusammenstellen, sich selber weiterbilden. Und insofern sich auch als vertrauensvoller Kooperationspartner in der Erziehungspartnerschaft anbieten.
Und den Blick viel stärker darauf legen, was braucht das Kind, was leisten wir, was bieten wir. Und du hast ganz eindringlich auch beschrieben, dass diese Stabilität, diese Sicherheit, die die Kinder in der Einrichtung erfahren, so haltgebend sind und dass du Fachkräfte darin bestärkst, dass sie das aufrechterhalten, dass sie das intensivieren und gleichzeitig aber sagst du auch zu beobachten, wenn natürlich etwas auffällt, was ja, ich sag mal so von der Norm abweicht oder wo man das Kind anders sieht als gewohnt, dann ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was ist hier los, was passiert, was
genau,
können wir
tun. Genau, das gibt auch nicht, das schreibe ich auch immer in meinen Büchern und sage in meinen Vorträgen, es gibt nicht die Trennungssymptome. Ein anderes Problem ist, worauf ich noch antworten könnte oder worauf ich noch eingehen könnte, ist, dass pädagogische Fachkräfte Rüstzeug brauchen für diese, die kennt jede pädagogische Fachkraft, Tür- und Angelgespräche. Und es gibt ja bestimmte Phasen einer Trennung und dazu gehört, das sind insgesamt 5, die ich beschreibe und eine davon, das ist die dritte, das ist die der aufbrechenden Gefühle. Und das ist die Phase, in der wir zum Beispiel auch so hochstrittige Paare beobachten können. Also Eltern sind nicht sozusagen vom Anfang bis zum Ende hochstrittig, sondern das fällt dann in eine ganz bestimmte Phase, wo die Eltern, getrennte Eltern in so einer ganz furchtbaren Situation feststecken, dass sie sich gegenseitig nicht aufs Feld gucken können, aber und am liebsten, weiß ich nicht, den anderen auf einem Planeten wünschen oder selber wegziehen wollen und mit möglichst wenig zu tun haben wollen. Aber je kleiner die Kinder sind, umso mehr haben sie dann. Einfach können sie ausweichen. Und das bringt natürlich eine irre Anspannung mit sich. Und das bringt auch manchmal, es entlädt sich dann auch so darin, dass dieser Ärger, dass der auch vor anderen kundgetan wird. Und dieses Wissen zum Beispiel, das hilft, ist meine Rückmeldung, pädagogischen Fachkräften unheimlich, das auch anders einzuordnen, wenn dann zum Beispiel der Vater sagt beim Abholen des Kindes, ach, hat deine Mutter wieder nicht dran gedacht, dass du heute zu mir kommst? Und dann sollen pädagogische Fachkräfte als Boten missbraucht werden. Und dann, Nadine, sind Sie doch so freundlich und sagen meiner Ex-Frau das nächste Mal oder sagen meinem Ex-Mann das nächste Mal, dass er Sie gefälligst daran denken soll. Und da ist es zum Beispiel unheimlich wichtig, pädagogische Fachkräfte zu stärken und ruhig zu sein. Die müssen schon gar nicht, wir müssen nicht vor dem Kind und wir müssen auch nicht in einer Tür- und Angelsituation uns da so reinziehen lassen. Und da können wir auch zu stehen und dann können wir ganz freundlich sagen, wissen Sie, ich verstehe, dass ich höre, dass Sie sehr ärgerlich sind, gerade im Moment. Kommen Sie doch mal mit ins Büro, lassen Sie uns doch gucken, ob wir vielleicht einen Termin finden, wo wir uns mal zusammensetzen, weil das ist ja sicherlich auch wichtig für uns. Vielleicht mögen Sie ein bisschen erzählen, wie es gerade geht und vielleicht interessiert es Sie auch, wie die kleine Lilly mit dieser Situation hier in der Einrichtung zurechtkommt. Aber es ist sicherlich kein Thema für Tür und Angel. Und das müssen Sie auch verstehen. Also wir sind in erster Linie für die Kinder da und fühlen uns für das Kindeswohl verantwortlich. Und dann möchten wir Sie doch bitten, im Beisein der Kinder diese Themen nicht zu besprechen.
Und gleichzeitig, jetzt habe ich so 2 Dinge gleich im Kopf. Zum einen ist natürlich eine Herausforderung, wie gestaltet man Gespräche mit Elternteilen, die in Trennung sind, in verschiedenen Phasen. Also vielleicht koppelt sich das sogar zum einen die Phasen nochmal interessant zu beleuchten. Es war gerade die dritte Phase, da sagst du, geht es ein bisschen heißer her und wird ein bisschen trubliger. Aber auch vorher und nachher gibt es natürlich vermutlich viel, was Fachkräfte stärken könnte, um zu wissen, wie spreche ich mit den einzelnen Elternteilen, um eben, du sagst gerade, das Kind zu schützen, aber auch die Beziehung zwischen den Elternteilen nicht noch komplizierter werden zu lassen. Da übernehmen sich, also da würdest du die Fachkräfte schon von freisprechen und sagen, nee, das ist gar nicht ihr Auftrag, überhaupt nicht ihre Aufgabe.
Oder im Gegenteil. Machen Sie sich das doch mal klar. Also das muss man sich mal klar machen. Die kommen ja in Teufels Küche. Also sie kommen da in so eine Dynamik rein. Das ist ja was total Intimes. Das geht ja um die Partnerschaft. Das geht ja um die Liebesbeziehung, die da krachen geht. Ne? Die Elternschaft bleibt ja.
Genau, aber auch diese Elternschaft zu besprechen, also allein schon Elterngespräch, wie gestalte ich als Fachkraft ein Elterngespräch mit Menschen, die getrennt lebend sind?
Also in so einer hochstrittigen Phase würde ich immer dazu, das sieht man, das merkt man, das können Ihnen alle pädagogischen Mitarbeiterinnen sagen, dass die Eltern gerade in der dritten Phase sind mit den aufbrechenden Gefühlen, dass sie sich gerade nicht grün sind, dass sie gerade nicht so richtig gut als Eltern kooperieren können. Da jeder für sich kann als Elternteil gut funktionieren und die Beziehung zu dem Kind kann auch ganz gut sein. Aber sie mögen halt, es gibt Spannungen. Das kennt doch ja auch jeder. Eine Trennung verlangt nach Abstand.
Und in dieser Phase sollte der Abstand gewahrt werden, bis wir darauf hoffen können, dass die nächste Phase kommt, die vierte Phase. Was ist denn die vierte Phase? Was kommt denn danach?
Ja, die vierte Phase ist so, da entdeckt man so alte Interessen, alte Hobbys werden wieder aufgenommen. Die pädagogischen Fachkräfte merken das daran, ja, dass sich die Übergänge nicht mehr so schwierig gestalten, dass in einem ganz, ich sag mal, so einem ganz normalen Ton gesagt wird, dass die Mutter bei dieser üblichen Garderobensituation vor dem Kind kniet, das Kind sitzt zwischen den Jacken auf der Bank und die Mutter sagt, du, und denk dran, heute Nachmittag kann ich dich nicht abholen vom Sport, da kommt der Papa, weil ich habe da mein Tanztraining. Ja, das ist, ist ein völlig anderer Tonfall, ist eine ganz andere Ausstrahlung, viel weniger spannungsgeladen als in der Phase zuvor. Ich mache das gerne in meinen Fortbildungen, dass ich so Situationen skizziere wie diese und dann ordnen die pädagogischen Fachkräfte die den einzelnen Phasen zu. Und so ein Beispiel erinnere ich mich gerade, ist so, eine Mutter kommt in den Kindergarten, hat eine völlig neue Frisur, es hat gute Laune. was ist das? Also es ist die Phase des Neuanfangs. Ja, vielleicht hat sie sogar ein Date, vielleicht hat sie irgendeinen Anschluss an irgendeine Gruppe gefunden, Hobby, eine ehrenamtliche Tätigkeit, ist befördert worden im Beruf, weiß der Teufel was. Und ich spreche jetzt im Moment von der Mutter und bitte, bitte, bitte glauben Sie mir, die liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich meine beide, jedes Mal. Ich meine wirklich immer beide. Und auch, ich meine auch nicht, dass eine Mutter unbedingt weiblich sein sollte. Nicht mal das. Also, dass ich das auch mal erwähnt habe hier.
Okay, also die bestimmten Phasen, das erfährst du in deinen Fortbildungen und auch in der Arbeit mit den Fachkräften, helfen den Fachkräften total einfach, die Eltern auch besser greifen zu können und besser einschätzen zu können und dann auch zu wissen, wie sie in den Kontakt mit den Eltern treten. Und beim Kind in diesen Phasen, wie gestaltet sich das Kind? Wie können wir das Kind eben beispielsweise auch in dieser hochstrittigeren Phase stärken?
Ganz, ganz wichtig. Also ich kann es wirklich, ich werde nicht müde. Ich glaube, es kann niemand mehr hören, der mich kennt. Aber Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Wir alle, gerade pädagogische Fachkräfte, und ich nehme mich selber da auch nicht aus, wir wollen immer was tun. Also wir meinen, wir müssen irgendwas machen. Also wir müssen sprechen, wir müssen kommunizieren, wir müssen nachfragen. Und ich glaube, das Gegenteil ist gerade in schwierigen Situationen der Fall. Also wir müssen vielleicht eher zuhören, auf keinen Fall in das Kind dringen. Jedes Kind hat das eigene Tempo und jede pädagogische Fachkraft weiß, wenn das Tempo erreicht ist, wenn der Punkt im Kind erreicht ist, dass sich bestimmte Fragen formieren, dann kommen sie von selbst. Also bitte nicht in Kinder dringen. Ich möchte da gleich noch was zu sagen. Aber eine Ausnahme gibt es, und zwar immer und immer und immer wieder zu thematisieren. Niemals haben Kinder an den Streitigkeiten, an den Konflikten und an der Trennung ihrer Eltern Schuld. Immer wieder. Ich habe dazu, ich kann dir das mal zeigen, Katrin, dieses Buch geschrieben. Das ist hier mein erstes Bilderbuch. Jakob kann zaubern, heißt das. Das ist bei Carlsen erschienen. Und da geht es genau darum, weil gerade Kindergartenkinder haben dieses sogenannte, das wissen pädagogische Fachkräfte, haben den Begriff schon gehört, dieses sogenannte magische Denken. Das brauchen sie auch. Das ist ganz wichtig. Der Glaube an den Weihnachtsmann fällt darunter. Oder dass wenn sie vor einer Ampel stehen und die Ampel ist rot und sie sagen, werde grün, und dann schlägt die um und sie wird grün. Und also sie brauchen das, weil sie ja zunehmend mitkriegen. Sie werden ja realistischer. Sie werden ja sozusagen von diesem Sockel eines Einjährigen, der wie berauscht ist, von seiner eigenen Grandiosität. Er kann laufen. Hallo, es gibt's was Größeres in dieser Welt. Und jetzt werden die Kinder älter und die Frustrationen, so groß, so allmächtig bin ich vielleicht ja doch nicht. Und sich selbst auch so zu erleben, dann als kleiner Pöks in einer Erwachsenengesellschaft. Und da ist dieses magische Denken einfach ein fantastischer Schutz, also für Kinder. Ja, die können kompensieren ihre eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und die Schattenseite dieses magischen Denkens ist eben eine überzogene, völlig überhöhte Verantwortung. Das heißt, Kinder glauben, schuld zu sein an der Trennung ihrer Eltern. Und da ist es eben, das soll jetzt bitte keine Eigenwerbung sein, aber das hier zum Beispiel ist im Kindergarten, ich komme auch gerne, ich lese es auch vor, also es soll wirklich keine Eigenwerbung sein, aber es ist mir, ich brenne für dieses Thema. Ich finde es toll, was da zusammen mit der Tine Schulz entstanden ist. Das richtet sich jetzt wirklich an Kindergartenkinder und räumt so richtig auf, weil Jakob ist auf einer Faschingsfeier, er ist Zauberer und auf dem Rückweg gelingt ihm alles Mögliche. Die Ampeln schalten auf grün, die Bahnschranken öffnen sich, die Glasscheiben bei dem Drogeriemarkt gehen auseinander und der ist aber gerade unfassbar sauer auf seinen Papa, weil der seinen Teddy in der Waschmaschine gewaschen hat. Und jetzt ist er hart und krunkelig und nicht mehr so weich und kommt nach Hause und ist so stinkwütend. Er hat den auf den Mond gewünscht. Und in der Situation kommen die Eltern und sagen, übrigens, Papa wird übrigens ausziehen, wir verstehen uns nicht mehr gut. Und da denkt natürlich Jakob, genau wie alle anderen Kinder, das habe ich mit meinem Wunschzauber erreicht. Und da lösen das die Eltern wirklich vorbildlich in dem Buch. Das ist ganz toll. Die sagen, weißt du denn nicht, dass Wunschzauber bei Erwachsenen und bei Eltern schon mal gar nicht niemals wirkt? Ich möchte jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, aber es ist eine Möglichkeit, also das wirklich zu machen in den Kitas, das sehe ich wirklich, das ist das A und O der Kommunikation oder beziehungsweise der Inhalte. Du hast keine Schuld. Kinder haben niemals Schuld. Und wenn das gelingt, dann würde ich jetzt mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, da haben wir schon das Entwicklungstrauma gebannt.
Ich glaube, das spannt gerade auch wunderbar den Bogen zu Beginn, wo du ja klar gesagt hast, es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Und es geht darum, wie wir Erwachsenen mit solchen Umbruchssituationen umgehen, wie wir Kinder begleiten in dieser Zeit. Ich habe gerade auch gehört, du sagst, bitte auf keinen Fall bohren. Auch so lautet eine kleine Teilüberschrift im Buch. Bei der Kommunikation nicht bohren, sondern wartet bitte darauf, bis Kinder mit ihren Fragen zu euch kommen und steht dann als präsente Person zur Verfügung und schenkt den Kindern immer wieder die Zuversicht, den Glauben oder du sagst es sogar noch viel, viel vehementer, überzeugt sie davon, dass sie keine Verantwortung daran tragen und dass sie sicher sind. Und die Fachkräfte in den Einrichtungen sollten möglichst stark schauen, das Kind so zu begleiten, dass es die Sicherheit, die Rituale, die Tradition, das ganze Miteinander, was es von vorher auch kannte, beibehält, dass es dort einen sicheren Hafen erfährt und nicht noch mehr Veränderung quasi, ja, Veränderungssituation, Veränderungsmomente spürt. Und Fachkräfte, das würde ich auch nochmal resümieren, sagst du ganz klar, bloß nicht noch mehr. Ihr macht schon so viel, seid da und vertraut, dass das gut gelingen kann. Und informiert euch, wenn ihr unsicher seid, beispielsweise über die Phasen einer Trennung, dass ihr wisst, Mensch, so verläuft's und das kann man fast auch beobachten, sagst du.
Und über die Entwicklungsphasen. Ja, weil Entwicklungsphasen bringen eben bestimmte Glaubenssätze mit sich. Wie zum Beispiel im Kindergartenalter den Glaubenssatz, ich bin schuld an der Trennung der Eltern. Und was mir auch nochmal vielleicht abschließend wichtig ist zu sagen, es sind keine therapeutischen Interventionen gefragt. Pädagogische Fachkräfte wissen, gerade die, die in Krippen arbeiten, wie wenig differenziert zu Beginn unseres Lebens die Psyche und der Körper sind. Kinder drücken ihre Gefühle noch ganz körperlich aus. Überforderungen drücken sich in Anspannung aus. Wenn jetzt ein Kind, sei es durch zum Beispiel durch die Elterntrennung, eine Überforderung erlebt, dann erstens finde ich toll, dass du es nochmal so resümiert hast, Katrin. Rituale, feste Bezugspersonen, Wickelrituale, vielleicht immer dieselben Lieder, den Text mit nach Hause geben und dann ganz einfache Sachen, eine Hängematte oder so ein Hängestuhl, Körpererfahrung, dieses Gefühl gehalten, getragen werden, sanfte Bewegungen. Alles das nochmal nur, würde ich sagen, mit einer erhöhten, wenn das überhaupt leistbar ist. Du schreibst diese tollen Bücher über die begrenzten, also ich sag mal so, pädagogische Fachkräfte könnten so viel, wenn der Rahmen das hergäbe. Und wir reden jetzt natürlich über den Idealzustand. Und es wäre schön, wenn ein paar Minuten, wenn die Aufmerksamkeit abfallen würde dafür, eine Körpererfahrung zu ermöglichen, Spannungsabfuhr durch motorisches, durch Spiel und solche Dinge, ja. Rituale vor allen Dingen, Lieder beim Wickeln. Ich müsste mich wiederholen, das vor allen Dingen in den ersten drei Lebensjahren, also für die Arbeit in der Krippe. Und dann ist der Drops gelutscht. Dann tun wir wirklich alles. Dann stellen wir unsere Ressource, ist die Krippe der sichere Ort, der die Riesenressource, um durch diese zeitlich begrenzte Krise heil hindurchzukommen.
Und ich spüre, Ute, du brennst wirklich so für das Thema. Und wir könnten noch ganz viel weiter sprechen. Und wir sind jetzt auch nur so einen kleinen Punkt auf die Verlusterfahrung zu sprechen gekommen. Ich stelle abschließend gerne die Frage, stell dir vor, deine Bücher gibt's nicht. Stell dir vor, die Hörer und Hörerinnen und Leserinnen können weder Trennungskinder begleiten, noch eines deiner weiteren Bücher lesen und du würdest ihnen gerne noch eine Botschaft mitgeben. Welche wäre das?
Seid authentisch in eurer Elternrolle. Authentisch und verantwortungsvoll. Es gibt Themen, Sex, Geld, alles, was die Intimität der Partnerschaft betrifft, die gehen Kinder einfach nichts an, die überfordern Kinder. Aber wenn ihr ärgerlich seid auf den Papa, auf die Mama, dürft ihr das artikulieren. Und ihr könnt ja sagen, du musst ja nicht, ich freue mich, wenn du gerne zu deinem Papa gehst, aber ich kann ihm gerade nicht aufs Fell gucken. Ja, also seid authentisch, weil durch diese Authentizität ermutigt ihr Kinder nachzufragen. Ihr gebt Kindern Halt, Orientierung, sie lernen die Realität kennen. Und ich sage immer gerne, die Definition, die psychologische Definition von seelischer Gesundheit ist das Ausmaß, die Realität als solche zu erkennen und angemessen zu reagieren. Und das genau geben wir den Kindern mit. Und das ist ein ganz großes Fund von dem, oder das ist etwas, was Trennungskinder auch mitnehmen aus dieser Krise. Seid authentisch. Und das gilt vor allen Dingen auch für die pädagogischen Fachkräfte genauso.
Seid authentisch. Okay. Vielen Dank, Ute Steffens, für das Gespräch.
Ich danke dir, Katrin. Ich hoffe, also es macht mir wieder sehr, sehr großen Spaß mit dir, das Gespräch. Ist auch für mich bereichernd.
Vielen, vielen Dank. Und ich bedanke mich fürs Zuhören bei allen Hörern und Hörerinnen und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.